willkommen zum Business Resilience Podcast mit wertvollen Expertentipps und spannenden Einblicken in die Welt des Notfall- und Krisenmanagements von und für Unternehmen.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Business Resilience Podcasts. Heute mit einem wirklichen Alltagsthema, dem Wetter. Genauer gesagt, dem Extremwetter. Denn extreme Niederschläge, extreme Dürre, extreme Hitze, lauter Extreme, immer neue Wetterrekorde seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Also in der sprichwörtlichen Wetterküche kochen offenbar die Töpfe über. Das ist zumindest der Eindruck, wenn man der Medienberichterstattung über das Wetter der vergangenen Jahre folgt. Der menschengemachte Klimawandel ist offenbar im vollen Gange und wir müssen uns auf die Folgen des Klimawandels einstellen. Das sagen nicht nur Klimaforscher und Meteorologen, sondern mittlerweile auch Behörden, Verbände und die großen Rückversicherer, die seit Jahren an den Auswirkungen von Klimawandelfolgen auf ihr Business forschen. In Mittelstand und Industrie ist man sich dieser Auswirkungen dagegen offenbar nicht flächendeckend bewusst. Wie wichtig aber eine strategische Untersuchung der Klimawandelfolgen aufs Business ist, weiß unser heutiger Gast im Podcast. Der Bonner Meteorologe, Wetterjournalist und Gründer des privaten Wetterdienstes donnerwetter.de, Dr. Carsten Brandt. Herzlich willkommen. Dr. Carsten Brandt ist studierter Volkswirt, Diplomkaufmann und hat über die ökonomische Bewertung meteorologischer Vorgänge promoviert. 1992 hat er mit donnerwetter.de den ersten privaten Wetterdienst in Deutschland gegründet. Heute ist der auch als Journalist und Buchautor tätige Meteorologe gefragter Experte in der Beratung von Kommunen, Landkreisen und Unternehmen. Und heute zu Gast hier bei uns im Podcast. Ja, lieber Carsten Brandt, der Klimawandel läuft. Klimawandelfolgen werden nun für uns alle spürbar. Aber was bedeutet das konkret für Unternehmen?
Also die wichtigste Konsequenz, die man jetzt schon ziehen kann aus den Erkenntnissen der letzten Jahre, es wird wesentlich schneller wärmer als gedacht. Also, dass der Klimawandel Realität ist, glaube ich, hat so gut, ich lasse mal gewisse Verschwörungsleute mal raus, ich glaube, fast jeder hat das inzwischen verstanden. Aber was eine neue Erkenntnis ist, dass die Temperaturen schneller ansteigen, also viel schneller als gedacht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, und das ist leider auch eine negative Überraschung, ist, es zeichnet sich bisher überhaupt noch keine Trendwende bei, trotz aller Konferenzen, trotz aller Bemühungen auf den weltweiten Klimakonferenzen oder auch auf den lokalen, regionalen Konferenzen, zeichnet sich keine Trendwende bei den Spurengasen ab. Das heißt, die CO2-Werte, Methanwerte oder was auch immer, alle Treibhausgase steigen weiterhin ab. Nicht mal die Veränderung von Jahr zu Jahr verändert sich. Also das Delta von Jahr zu Jahr steigt immer noch und auch das flacht nicht wirklich ab. Und das lässt darauf schließen, und das ist jetzt eine rein geschäftsmäßige Aussage. Es ist natürlich schlimme Folgen für die Natur, ganz klar. Aber das bedeutet, dass nach dem jetzigen Stand, dass heute die Erwärmung, der Klimawandel ungebremst voranschreitet, ich wüsste nicht, was in den nächsten Jahren, Jahrzehnten das im Augenblick aufhalten soll. Das ist eine ganz nüchterne Betrachtungsweise. Und damit müssen Menschen, Unternehmen umgehen. Ganz klar, es geht ungebremst weiter.
Was bedeutet das denn konkret für die Unternehmen? Worauf müssen die sich einstellen? Braucht man jetzt mehr Klimaanlagen in den Büros, weil es draußen immer heißer wird?
Ja, also das heißt, also wenn man das, es kommt wirklich ein bisschen auf das Unternehmen an, wo man, ich würde so gleich mal ein, zwei Praxisbeispiele dann zeigen, wo man das dran festmachen kann. Also ganz allgemein kann man wirklich sagen, glaube ich, dass wir gerade jetzt in den letzten Monaten schon so ein bisschen gesehen haben, wo das hingeht. Das heißt, quasi fast jeder Monat ist zu warm im Verhältnis zu den letzten Jahren, Jahrzehnten. Dieses Jahr besonders stark durch diesen El Niño-Effekt sind die Ozeane noch wärmer. Absoluter Rekord, 40, 50 Jahre, den man das überhaupt messen kann. Sieht man zum Beispiel im Nordatlantik ist die Temperatur 2,5 bis 3 Grad über dem Durchschnitt der letzten 30, 40, 50 Jahre. So lange gibt es ja überhaupt noch gar keine Daten dafür, aber es ist halt weit, weit drüber. Und ich vermute, das geht die nächsten Monate, Jahre weiter, wobei sich diese Rekorde vielleicht so ab dem Sommer mal so ein bisschen abflachen werden, also die Anzahl der Rekorde, weil dann dieses entgegengesetzte weltweite Wetterphänomen aufkommen wird, also La Niña. Das kann dafür sorgen, dass diese weltweite Erwärmung kurzzeitig ein bisschen ausgebremst wird, bevor es dann, wie sagt man, in den nächsten Jahren weitergeht. Das heißt ganz klar, konkret, dieser Sommer zum Beispiel ist nicht ungefährlich, um es mal so ganz, ganz konkret zu sagen, weil man kann natürlich nie genau sagen, wo dann Temperaturrekorde aufkommen, aber für ganz Europa gesehen, irgendwo werden wir mit Sicherheit relativ schnell noch im Juni, vielleicht auch noch im Juli, wo wir noch die Auswirkungen von El Niño haben, ja 40 Grad und mehr sehen. Und die sehen wir hier vor Ort auch. Also wir sehen die auch in Mitteleuropa. Also da muss sich keiner Illusionen machen, dass die 45 Grad, um das jetzt auch mal, oder vielleicht von mir sogar 48 Grad noch bis 2050, dass die kommen werden. So. Und das bedeutet, dass Kühlung eine ganz andere Bedeutung bekommt, daraus natürlich Wasserprobleme folgen werden. Also die Entnahme von Wasser aus Quellen, Grundwasser und Oberflächenwasser wird ganz anders zu regeln sein. Da wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren, Jahrzehnten einiges an Regelung einziehen müssen, weil man sonst also Wasser ganz, ganz knappes Gut wird, gerade bei diesen sehr hohen Temperaturen, weil man natürlich dann Priorität für die Bäume, für die Natur draußen braucht und nicht für Pools oder für auch eventuell für Unternehmen das begrenzen wird, weil das einfach nicht funktioniert. Denken wir an Kühlwasser für großtechnische Anlagen. Das wird ein großes Problem sein. Ich habe noch vor ein paar Tagen ein Buch aus der ehemaligen DDR in der Hand gehabt, von 1990. Da ging es um Kühlwasser. So in den letzten Monaten, der von 1989 geschrieben, 1990 entschieden, letzten Monaten der DDR. Und da war das überhaupt kein Thema. Da sagt man, hohe Temperaturen von Oberflächengewässern spielt praktisch keine Rolle. Ja, das hat sich jetzt ganz gewaltig geändert und es wird sich gewaltig ändern, weil man einfach ab 26, 27, 28 Grad dann dieses Wasser nicht mehr zum Kühlen benutzen kann, weil sonst stirbt ihnen da alles ab. Und es ist einfach zu warm für bestimmte Kühlprozesse. Also das wird sich ändern. Naja, und ganz klar, Klimatechnik, also wir denken natürlich immer nur an den Heizungskeller, aber die Maßnahmen zum Kühlen, zum Abkühlen werden viel wichtiger. Ähnlich so ein bisschen kann man vielleicht vergleichen mit dem Süden Frankreichs, wo man ja heizen muss, aber auch kühlen muss. Ich denke, da kann man sich dran orientieren, dass was da im Augenblick gefragt ist, das wird in den nächsten 10, 20, 30 Jahren hier auch massiv gefragt sein und natürlich auch für Unternehmen. Ne?
Für Kühlung braucht man natürlich Energie, in erster Linie Strom. Da sei mir vielleicht der Hinweis gestattet auf unsere Miniserie zum Thema Sicherheit und Stabilität von Stromnetzen mit dem Blackout-Experten Herbert Sauruck aus Wien. Ja. Eine Studie der Europäischen Energieagentur hat gesagt, Kühlung und Klimatisierung, insbesondere in den heutigen Schwellenländern, die sich gerade wirtschaftlich weiterentwickeln, diese beiden Themen werden weltweit riesige Strombedarfe auslösen.
Absolut.
Und für Stromkraftwerke braucht es gemeinhin Kühlwasser. Zumindest für die Kohle- und Atomkraftwerke. Und genau dieses Kühlwasser, das stand in den letzten Dürresommern nicht in allen Flüssen in Europa zur Verfügung, sodass ja Kraftwerke auch heruntergeregelt werden mussten, wie zum Beispiel in der italienischen Po-Ebene. Aber wir sprechen auch jetzt wieder über immer neue Rekorde und Extreme. Carsten Brandt, macht es da überhaupt Sinn, dass wir in der Kommunikation immer nur noch von weiteren Rekorden sprechen? Oder soll man sich da irgendwann mal anpassen und sagen, wir sind jetzt immer weiter auf dem vorhergesagten Rekordkurs unterwegs, es geht steil nach oben, alles bewegt sich entlang dieser Kurve, wie vorhergesagt, statt jeden Einzelrekord zu betonen?
Also es ist so, dass man das zum Teil gar nicht so wahrnimmt, weil es, oder viele Menschen, viele Unternehmen das gar nicht so wahrnehmen, weil das so immer noch ein gradueller Prozess ist. Und man kennt das ja aus ganz vielen Forschungsarbeiten, dass so Prozesse, die langsam ablaufen, obwohl dieser Klimawandel natürlich extrem schnell ist, aber für den Menschen gefühlt ist das immer noch langsam, natürlich gar nicht so wahrgenommen wird, wie dramatisch das ist und wie schnell die Erwärmung ist, weil es ja im Winter ist ja immer noch ab und zu kalt. Es gibt zwar selten, aber es gibt immer noch mal Schnee, es gibt auch immer noch mal einen Frost. Aber dieses graduelle Stück für Stück Erwärmen und ja mal extrem heiß macht es für ganz viele einfach immer noch so, naja, ist ja doch noch so ähnlich wie früher und fühlt sich noch nicht so wirklich anders und deswegen merken das viele nicht. Aber man muss sich halt diesen Trend, und wir wissen ja nicht genau, wie lange der sich fortsetzt. Also ich wäre auch jetzt mal vorsichtig zu sagen, das geht jetzt die nächsten 60, 80, 100 Jahre so weiter. Ich warne vor Prognosen außerhalb der nächsten 20, 30, 40 Jahre, weil, wie wir wissen, gibt es ja noch ernstzunehmende Studien, die gab es übrigens auch schon vor 20, 30 Jahren, die sagen, naja, die gesamte Golfstrom, Nordatlantik-Oszillation, kann kippen, es kann da einiges passieren. Wir müssen halt da sehr, sehr vorsichtig sein. Dieser Trend wird sicherlich nicht, der Erwärmung wird sicherlich nicht unendlich so weitergehen, aber es kann sein, dass es durchaus bis 2060, 2080, 2090 so weitergeht, dass wir Erwärmungsraten im Vergleich zu vor 100, 150 Jahren von 5, da muss man schon tief durchatmen, 5, 6 Grad im Jahresmittel sehen. Ja, und dann halt Temperaturen bis zu 50 Grad hier haben. Das vielleicht nochmal fachlich kurz erklärt. Also das ist, diese Temperaturen sind, kann man sich voll, Standardabweichung, die Glockenkurve, Gaußsche Glockenkurve, jetzt schieben wir die einfach so ein bisschen nach rechts, weil die Mittel einfach wärmer werden. Und das ist, wie gesagt, für die nächsten 10, 20, 30 Jahre erstmal sehr, sehr wahrscheinlich. Danach, wie gesagt, können übergreifende Effekte wie Veränderungen in der Strömungszirkulation des Nordatlantik irgendwann aufkommen. Und das auch ziemlich plötzlich. Und natürlich diesen einfachen Trend dann irgendwann stören. Aber bleiben wir mal dabei, das geht jetzt erstmal so weiter. Dann können Sie wirklich da mit dieser Standardabweichung das einfach nach oben verschieben und verschieben einfach dann auch natürlich 2, 3, 4 Standardabweichungen, die extremer, ja, mit nach zur Seite, also zur rechten Seite, in dem Falle zu den höheren Werten. Und dann kommen Sie irgendwo bei 48, 50 Grad und mehr irgendwo an, wenn Sie da mal 4, 5 Grad mehr für Mitteleuropa draufgeben, statt bisher. Also statt einer Mitteltemperatur von, sagen wir mal, 10 Grad, haben wir dann 14, 15, 16 Grad. Und das Ganze bedeutet dann statt 42 Grad Extremtemperaturen vielleicht dann 47, 48, 49. Und das sind wirklich Horrorwerte, weil das für draußen fürs Ökosystem katastrophal ist. Ich möchte gar nicht wissen, was das für die Wälder dann bedeutet. Glaube ich, brauchen wir hier nicht diskutieren. Und das wird auch massive wirtschaftliche Auswirkungen haben, auch im Gesundheitsschutz und so weiter. Darauf kann man sich einstellen. Das sind wirklich dann Notlagen, die dann kommen. Ich vermute, dass wir das, weil es so rasant weitergeht, noch in den nächsten 20, 30 Jahren sehen werden. Und darauf sollten sich Unternehmen einstellen. Und um mal zwei konkrete Beispiele mal zu sagen. Ich hatte vor ein paar Jahren, und das ist gerade aktuell interessant, eher eine weltweite Geschichte mal geholfen, in dem Punkt nachzuschauen, wie zum Beispiel bestimmte Witterungsphänomene, und da war es dann El Niño und La Niña, also dieses weltweite Zirkulation, weitestgehend natürliche Zirkulation der Meerestemperaturen, dann auf bestimmte Preise an Rohstoffmärkten dann wirken. Und da war halt auch der Kakao ein Thema für ein Unternehmen, was ich hier nicht nennen kann, aber das ist insofern interessant, weil der Kakaopreis in den letzten Wochen, Monaten extrem stark angestiegen ist und damit auch große Probleme für Unternehmen, aber auch für Konsumenten damit verbunden sind. Und damals war es so, dass wir das eigentlich auch in so einer Analyse, um mal so ein konkretes Beispiel zu sagen, wie da sowas funktioniert, einfach gesagt haben, geschaut haben, wir haben Daten genommen und diese dann 30, 40, 50 Jahre, nachdem, wie weit die verfügbar waren, geguckt, ja, wie weit verändern sich denn die Preise, Mengen und Erntemengen und Ähnlichem bei bestimmten Wetterphänomenen, aber auch im Trend. Was wirkt da rein? Und da konnte man schon sehen, dass bei bestimmten globalen Phänomenen die Nachfrage gleich blieb, aber das Angebot dann massiv zurückging. In bestimmten geografischen Zonen, dann auch West-Südwestafrika und bei bestimmten Ereignissen, dann auch Niederschlagsereignissen oder auch Dürre. Und da konnte man zum Beispiel diesem Unternehmen dann schon sagen, obwohl das zu dem Zeitpunkt voll überhaupt nicht bei ihm überhaupt nicht auf dem Schirm lag, Achtung, ihr habt halt ein Risiko, wenn dieses Wetterphänomen auftritt, plus dieser Trend beim Klimawandel weitergeht, dann habt ihr da ein Risiko hier im Einkauf, dass zum Beispiel da möglicherweise die Preise sich verdreifachen oder vervierfachen in sehr, sehr kurzer Zeit, wenn ja bestimmte Klimaszenarien einschätzen. Also so kann man dann manchmal darauf helfen, schon mal so etwas einzuschätzen und schon mal ein Gefühl dafür zu geben, für Dinge, die ja in vielen Jahren eigentlich gar nicht auf dem Schirm liegen, weil das ja immer so vor sich hin geht. Und dann kommt plötzlich doch mal eine Änderung. Und dann ist es ja meist schon zu spät, weil man dann ja schon in der Änderung drin ist und man ist nicht vorbereitet. Und so kann dieses Unternehmen zum Beispiel zumindest mit Absicherungsgeschäften dann das finanzielle Risiko hier etwas abmildern, in dem Fall hier beim Kakao, ne?
Es gibt ja seit Jahrzehnten Branchen, die das Thema Wetter und die Wetterveränderungen auf dem Schirm haben. Ich denke da zum Beispiel an die Bäckereien, die immer auf den Weizenpreis achten und die dahinterstehenden Landwirte, die sagen, wir haben ein gutes Jahr, ein schlechtes Jahr gehabt, was das Wetter angeht und dementsprechend geht die Weizenproduktion hoch oder runter. Generell landwirtschaftliche Betriebe haben das Wetter sicherlich auf dem Schirm. Die Energiebranche, das wissen wir auch, die schaut auch genau hin, ob genug Wind da ist, ob genug Sonnenlicht da ist für Photovoltaik. Aber gibt es aus Ihrer Erfahrung heraus auch Branchen, die viel mehr auf das Wetter und die Wetteranpassungen infolge des Klimawandels schauen sollten, als sie das bislang tun?
Ja, also es ist so, dass also gehen wir mal in den elektronischen Bereich mehr rein. Da überall da, wo Lieferketten global bestehen, ist es so, wo häufig ist vielen Unternehmen, gerade der Größenklasse unter 1000 Mitarbeitern, gar nicht klar oder sie haben gar nicht die Möglichkeiten dafür, weil man sich damit gar nicht beschäftigt, sondern es wird einfach hier online irgendwo bestellt zum Teil. Gar nicht klar, welche Abhängigkeiten von bestimmten Herstellern bestehen. Teilweise sind es einzelne kleine Firmen, manchmal ist es sogar eine Kette, das ist fast wie eine Detektivarbeit, womit sich diese Firmen überhaupt nicht beschäftigen können zum Teil, aber auch gar nicht wollen, weil man einfach denkt, na dann bestelle ich irgendwo anders. Ja, bis dann plötzlich der Fall mal auftritt, dass diese Kette nämlich reißt und dann ist es in der Regel zu spät, weil man dann nämlich hektisch reagieren muss und in der Regel gibt es dann keine Alternativen. Aber ein konkretes Beispiel, in dem Fall Lieferkette, Erdbeben oder Überschwemmung an bestimmten Standorten, an einem einzelnen Standort, eigentlich nicht mal eine Nachrichtenmeldung hier in Deutschland wert, in den normalen Nachrichten taucht das überhaupt nicht auf, kann dafür sorgen, dass Ihr Zulieferer, ja, den Sie vielleicht nur über Online-Kontakte mit E-Mails oder Ähnlichem kennen, komplett ausfällt. Und dass Sie dann, dass Sie dadurch Riesenprobleme haben, bestimmte Stoffe, die sie benötigen, reden wir jetzt nicht von Rohstoffen, sondern vielleicht Vorarbeitungsprodukte, die dann in ihr Hauptprodukt eingehen, zumindest nur mit Verzögerung oder mit erheblicher Verspätung oder zum Teil mal gar nicht bestellen können. Also ein einzelnes Unternehmen, das sind manchmal auch wirklich nur kleine Unternehmen an einem Standort, genau so einen Fall erlebt. In dem Fall war es ein Starkregenereignis, ausgefallen, über mehrere Wochen nicht arbeitsfähig und dadurch eine Lücke gerissen in dieser Lieferkette. Und ich meine, das machen sich viele nicht klar, dass diese Lieferketten natürlich immer nur so stark sind wie das schwächste Glied. Und wenn eins dann reißt da drin, dann ist das nicht immer automatisch so, dass ich das beliebig ersetzen kann. Je nach Rohstoff, je nach Vorprodukt, was ich da benötige, kommt das wirklich drauf an. Und deswegen lohnt sich, finde ich, schon mal der Gedanke, mal zu schauen, hängt natürlich ganz stark von der Branche ab, aber zu gucken, wenn ich da von 40, 50, 100 Unternehmen abhängig bin, die mich beliefern für mein eigentliches Produkt, mal zu gucken, wie stark sind da Naturgefahren relevant? Also nicht nur, was man vielleicht über die Lieferkettengesetze vielleicht machen muss, was werden da bestimmte Regelungen eingehalten, die man jetzt gesetzlich auch, wo man vielleicht auch gesetzlich verpflichtet ist, jetzt nachzuschauen, aber auch darüber hinaus zu gucken, was für Standortrisiken, was für Lieferrisiken bestehen da eigentlich? Kann ich das zum Beispiel dann über Luftfracht nachbestellen? Nur mal so als Beispiel, wenn der Seeweg ausfällt oder wenn das umgeroutet werden muss. Ist das ein Problem, wenn das jetzt 20 Tage später kommt? Ja, und solche Sachen. Also solche Spiele mal anzustellen, es hilft, es. Ich kann Ihnen sagen, viele Geschäftsführer, die das machen, schlafen danach wesentlich ruhiger, weil sie nämlich dann sofort auch im Kopf Alternativen überlegen. Oder manche schlafen noch gar nicht mehr, weil sie denken, oh, ich bin ja komplett abhängig von zwei, drei Anbietern und fangen dann aber auch zu überlegen, wie finde ich Lösungen, falls da mal was passiert. Ne?
Das zeigt einmal mehr, wie wichtig das ist, sich mit den Risiken auseinanderzusetzen, sich auch der Kritikalitäten bewusst zu werden. Wir führen für so etwas ja szenariobasierte Risikoanalysen durch, aber auch Business-Impact-Analysen, wenngleich man sagen muss, in den aktuellen Normen aus dem Bereich des Business-Continuity-Managements und auch des Risk-Assessments, in diesen ganzen Normen spielt der Klimawandel bislang eine untergeordnete Rolle. Der ist also nicht in diesen Kritikalitäten in dieser Form erfasst wie andere Schäden. Also es wird dann meistens subsumiert unter dem Thema Naturgefahren, aber nicht gesondert jetzt auf Klimawandelfolgen, die ja durchaus eine andere Eintrittswahrscheinlichkeit haben als Erdbebenereignisse, die ja statistisch ganz anders zu bewerten sind.
Genau das ist es, ja.
Die spannende Frage ist ja jetzt, wie fange ich als Unternehmer an, mich mit diesen Klimawandelfolgen auseinanderzusetzen? Also wenn ich jetzt Mittelständler oder Industrieller bin, meinetwegen auch in einer Behörde arbeite, wie ermittle ich denn, welchen Impact der Klimawandel oder insbesondere die Klimawandelfolgen auf mein Business haben, auf meine Geschäftstätigkeit, auf meine Lieferketten? Also ohne externe Beratung wird das vermutlich nicht funktionieren, oder?
Absolut, ja. Also natürlich, aber auch nur von außen geht es auch nicht, sondern das muss eine intensive Zusammenarbeit sein. Also man muss quasi schon zum Teil die Produkte auseinandernehmen und genau schauen, wo kommt was her. Weil es ist ja in der Regel, ist es ja viel komplizierter. Der Zulieferer, der hat ja dann auch wieder zig Zulieferer. Häufig ist es dann so, dass da nämlich dann auch die Probleme erst dann auftauchen, gar nicht mal vielleicht bei dem in der eigenen Kette, sondern bei den Zuliefererketten, das dann auftreten kann. Hilft ja auch nichts, wo es letztendlich reißt. Man ist ja sozusagen der Leidtragende am Schluss. Es hilft nichts, dass dann es hilft vielleicht rechtlich oder finanziell kann es vielleicht kurzzeitig helfen, dann den Zulieferer da unter Druck zu setzen und in Haftung zu nehmen. Aber letztendlich für den eigenen Kunden ist es ja keine Lösung. Es wird nicht ausgeliefert und letztendlich kommt kein Umsatz zustande, weil man einfach nicht produzieren kann. Und deswegen, man muss sich beraten lassen, man muss wirklich schauen, man muss die Dinge auseinandernehmen, man muss wirklich schauen, wo kommt was her, wo sind da Wetterabhängigkeiten, Naturgefahren allgemein. Gerade Erdbebenrisiken können eine große Rolle spielen, wenn ich zum Beispiel an die Türkei mal denke, wobei die großen Erdbeben haben, aber das große Risiko in Istanbul besteht. Wenn ich an Taiwan, hat man gerade ja ein Erdbeben gehabt, ich muss da gar nicht nur jetzt an die potenzielle militärische Auseinandersetzung zwischen China und Taiwan denken, sondern auch Erdbebenrisiken, Japan auch ähnlich. Also da zu gucken, was kann da passieren, wo kriege ich möglicherweise Alternativen her, wo kriege ich auch Lieferungen her, die vielleicht nicht korreliert sind, dann zum Beispiel bei bestimmten Niederschlagsereignissen, Monsun oder vielleicht auch Wirbelsturm. Ja, wie kann ich mich vielleicht auch versichern? Und man muss das wirklich auseinandernehmen, aber nur extern geht auch nicht, sondern da ist profundes Wissen auch im Unternehmen gefragt, weil man wirklich die einzelnen Produkte zum Teil auseinandernehmen muss und schauen muss, wo sind die Ketten, wo kommt das her und wirklich Standortfrage. Es ist zum Teil wirklich Standortanalyse, wo steht das Ganze, wo wird produziert, wo kriegen die Sachen her und welche Anfälligkeiten sind da. Und wenn man das macht, dann hat man auf jeden Fall für das Unternehmen sehr viel getan. Das ist, glaube ich, die Basis für eine weitere Geschäftsentwicklung, auch für eine sichere Geschäftsentwicklung. Auch wenn es nicht immer Alternativen dazu gibt. Leider ist es so, bei bestimmten Produkten, das habe ich auch schon mal erlebt, da ist es so, dass bestimmte Länder und auch bestimmte Standorte 90-95% der Produkte herstellen. Also in diesem Bereich geht das dann zum Teil. Da haben sie wenig Möglichkeiten, also gerade viel, mal ein Beispiel, also Shanghai, da werden sie für bestimmte Produktklassen, werden 90-95% der Dinge hergestellt, ganz schwer dafür Alternativen zu finden. Aber es könnte zum Beispiel dann auch sich lohnen, manchmal mit Mitbewerbern oder auch mit den IHKs zum Beispiel auch zu sprechen, um auch da Alternativen zu finden, um mehr Sicherheit zu bekommen, dass man vielleicht auch Strukturen aufbaut, die sowas absichern. Ne?
Jetzt wird es natürlich Unternehmen geben, vielleicht auch Hörerinnen und Hörer, die sagen, naja, so wirklich betroffen bin ich von den Klimawandelfolgen ja nicht. Mein Büro ist im zweiten Stock, das heißt, Starkregen ist für mich kein Thema. Und wenn es draußen heißer wird, dann drehe ich die Klimaanlage etwas höher. Ansonsten als wissensbasierter Dienstleister, ich habe keine großen Lieferketten, von denen ich abhängig bin, und Kunden habe ich eh ohne Ende auf meiner Warteliste, dann ist doch alles gut. Vielleicht ist das auch so bei Dienstleistern im Bereich der Gesundheit oder der Pflege. Sicherlich, auch da muss man dann kühlen, aber Verbandsmaterial, das ist jetzt vielleicht auch nicht so lieferkettenabhängig. Genau, also vielleicht gibt es ja auch welche, die meinen, dem Thema könnte man sich entziehen, oder nicht?
Also wenn wir nochmal Hitze nehmen, gerade im Gesundheitsbereich, Ich komme mir da, bin ja nun über 50 und ist es so, dass ich mache das nicht seit gestern, aber ich habe, wenn ich ja manchmal so meine eigenen Texte lese, so vor 20, 25 Jahren, dann denkt man, oh ja, und es ändert sich einfach nichts. Denk mal, Klimaanlagen in Krankenhäusern, in Gesundheitseinrichtungen, da wird jetzt langsam gehandelt, aber sehr, sehr spät. Also wir haben sehr, sehr viel da auch verschlafen, anders kann man sagen, das war ja alles absehbar und jetzt kommt alles auf einmal. Also darum sich kümmern. Ich vermute, dass gerade die Hitze ein großes Thema sein wird in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, gerade für diese Unternehmen, aber auch neuartig damit verbundene Krankheiten. Damit meine ich, dass Krankheiten, die man sonst halt im Süden erkennt, ne, sei es übertragen, also über Vektoren, halt Zecken zum Beispiel, bestimmte Zeckenarten sich hier ausbreiten, bis hin zu bestimmten Mückenarten, die dann Krankheiten übertragen, dass das auch sehr stark kommen wird. Also da wären wir dann zum Beispiel im Gesundheitsbereich dann betroffen. Da werden wir, glaube ich, einige Überraschungen erleben und erleben müssen. Ich glaube, das kommt auch schneller als gedacht.
Tatsächlich gibt es ja Dinge wie Hitzeschutz, die im Arbeitsrecht oder im Arbeitsschutz ja schon verankert sind, aber vielleicht auch nicht in dieser Tiefe, weil sie den Status quo abbilden und die Klimawandelfolgen, auch die Zunahme von Hitzetagen, auch die Intensität von Hitzeereignissen ja noch nicht berücksichtigen. Das heißt, mit den aktuellen Texten kommt man da vielleicht, was die Zukunft angeht, nicht weiter. Ich lande dann wieder bei der Beratung. Kann man da einfach den Hörer in die Hand nehmen und sie anrufen, wenn man sich da mal fachlich austauschen möchte und wissen möchte, was auf einen zukommt?
Ja, also es gibt, also man kann, das kann man machen, und es kommt immer darauf an, was genau die Anforderung ist, dann kann man schon helfen. Ja, das Thema kommt ganz, ganz groß. Ich glaube, dass auch so ganz langsam die Berater die großen Berater da, die großen Beratungsgesellschaften auch dieses Thema so langsam entdecken und das mit aufnehmen. Also ich denke, das kommt ganz massiv. Und dann kann man halt überlegen auch, was macht Sinn, was macht jetzt schon Sinn, wie stellt man sich auch auf als Unternehmen, was ist sehr wahrscheinlich, auch da so eine Art Risikoanalyse zu erstellen, zu gucken, was ist wirklich wichtig in den nächsten Jahren, was kostet wie viel Geld, was gefährdet das Geschäft wirklich, um da so ein bisschen proaktiv dann zu handeln. Das kann auch ein natürlich dann ein Vorteil sein, wenn man da schon in diese Richtung denkt, auch Standortfragen mal durchdenkt, wo stehe ich, wenn man bestimmte Immobilien hat, die vielleicht schon über Kühltechnik verfügen, also bis hin zu wirklich, wo man vom Standort her hingeht, welche Möglichkeiten habe ich da, mich vor Hitze zu schützen zum Beispiel, ne? Wie wird die Energie dort zur Verfügung gestellt, welche Abhängigkeiten bestehen da. Also da kann man sicherlich für relativ wenig Aufwand, wenn man etwas langfristig plant, jetzt schon auf diese Dinge vorbereiten. Und ich glaube, das ist der Unterschied zu den Nullerjahren vielleicht noch, also wo ich eben schon sagte, naja, eigentlich ist das, was wir jetzt hier erleben, seit 20, 25 Jahren ganz glasklar. Ich vermute mal, dass das heute schon ernster genommen wird und weil man einfach jetzt doch viele merken, es geht so schnell in die Richtung. Und ich vermute, dass da sehr großer Beratungsbedarf in den nächsten Jahren aufkommen wird. Und viele sehen auch Chancen darin. Man darf das ja nicht nur als Probleme, als Kostenpunkt sehen, sondern man kann dadurch ja auch seine Wettbewerbsposition verbessern. Man kann, wenn man nochmal auf die globalen Lieferketten geht, durchaus auch eher vieles gewinnen. Man muss ja nicht alles umsetzen von den Ideen, aber man weiß zumindest, wo mögliche Schwachpunkte liegen. Man kann das monitoren lassen. Man kann zum Beispiel diese Wetterrisiken dann auch weltweit im Blick haben. Das war bis vor wenigen Jahren ja auch nicht möglich. Ne? Und zum Beispiel zu schauen, wenn man an einem Standort bestimmte Risiken hat, dass man diesen Standort mit überwacht, ja? Dass man automatisch eine Monitoring bekommt, wie da die Wetterentwicklung ist, um da frühzeitig vorbereiten zu sich. Also es gibt da viele Möglichkeiten, viele Chancen auch, will das alles nicht nur negativ sehen. Es kostet definitiv Geld, ja, es kostet Geld und es wird uns aber auch alle sehr, sehr viel Geld kosten. Ich glaube, das ist ganz klar, auch das ist ja keine Überraschung. In den Nullerjahren gab es jede Menge Berichte auch, wie teuer dieser Klimawandel wird und wir steuern als Weltgemeinschaft da aber wirklich knallhart rein. Man kann das gar nicht anders formulieren. Gehen da wirklich einfach ungebremst in diese Geschichte rein. Und ich sehe da zumindest jetzt für die nächsten 10, 20, das ist ja schon in der Luft, das muss man immer sagen. Ne? Das, was jetzt in der Luft ist, wirkt ja die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Und so schnell kommt kein Zaubermittel auf, um das CO2 hier aus der Luft rauszuholen. So schnell wird das einfach nicht funktionieren. Wie gesagt, was nach 30 Jahren ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird man dann vielleicht auch versuchen, direkt in die Atmosphäre einzugreifen. Das ist zumindest meine Vermutung, um die allerschlimmsten Folgen dann irgendwie vielleicht auch abzubremsen. Aber es geht erstmal in die Richtung und ich kann nur jedem raten, der langfristig denkt, sich darauf anzupassen. Es ist eine Chance und gleichzeitig eine Risikoverminderung für das eigene Unternehmen oder für die eigene Institution.
Ja, Sie hören raus die Leidenschaft und auch die Warnungen von Dr. Carsten Brandt, ein flammendes Plädoyer, sich mit diesen Themen des Klimawandels und der Klimawandelfolgen auf das Business frühzeitig auseinanderzusetzen, damit Sie im Unternehmen, in Ihrer Behörde, in Ihrer Organisation auch an heißen Tagen einen kühlen Kopf bewahren können. Ich glaube, das Signal, das Carsten Brandt hier gegeben hat, war sehr deutlich. Und nutzen Sie die Möglichkeiten der Information und der Beratung. Deswegen nochmal ganz herzlichen Dank, Dr. Carsten Brandt, gerne, für diesen wichtigen Impuls.
Ja, alles Gute, Dankeschön und allzeit gutes Wetter trotz aller Probleme und ich hoffe ja noch, vielleicht das als positiven Abschluss, ich hoffe ja noch, dass wir irgendwann die Kurve kriegen, aber nur Hoffnung reicht ja nicht. Man muss einfach den Dingen ins Auge sehen und trotzdem alles Gute. Ne? Dankeschön.
Dankeschön und bis zur nächsten Folge.